Ja, guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Vielleicht gab es heute schon die eine oder andere schwierige Situation, wo man sagt, oh Mann, jetzt sind wir in diesem Raum, wir haben noch wie eine Schulklasse alles da und müssen erst einmal aufräumen und sagen, Mann, wir haben die Liederbücher nicht da und macht doch alles keinen Spaß und so weiter. Und ich möchte euch aber ermutigen, das bei euch zur Seite zu lassen und zu sagen, lass uns auf Gott konzentrieren. Wir hatten die Lieder, die uns geholfen haben, und zu sagen, ja, es gibt eine andere Welt und die Welt ist eine himmlische Welt, wohin wir hinstreben werden. Und es ist eigentlich eine schöne Zeit, wo man sagt, man ist in einer gebrochenen Zeit und man kann sich auf Gott richten und sagen, Gott, du bist aber der, der alles herrlich und gut macht. Und deswegen sind wir auch hier, um das zu feiern und uns daran zu erinnern, jeden Tag. Und in dem Sinne möchte ich einmal ganz kurz beten, dass wir ihn preisen und rühmen können, dass der Gottesdienst in seinem Wille weitergeführt wird. Lieber großer Gott, ich danke dir dafür, dass du der Gott bist, der du dich offenbart hast in der Bibel. Ein barmherziger, gütiger, gnädiger, liebevoller Gott und der viel Humor hat und scherzen kann und auch viel vergeben kann, Vater. Vielen Dank dafür, dass wir dessen uns sicher sein dürfen, dass du dieser Gott bist und dass wir in dir leben dürfen durch Christus. Vielen Dank, dass wir diese Gemeinschaft haben dürfen und ich bitte dich darum, dass auch die Kinder diese Gemeinschaft haben können, dass du auch sie heute begegnest, ihnen heute begegnest und dass wir dich heute sehen dürfen und dass wir uns auf dich konzentrieren können und einen Teil deiner himmlischen Welt sehen dürfen, Vater. Bitte öffne unser Herz, bereite uns dazu, gib mir die Fähigkeit, dass du redest, also dass ich den Mund halte und du sollst reden, denn das ist das, was wir brauchen. Und bitte leite uns und stärke uns für diesen Gottesdienst, aber dann auch für die Woche. Amen. Und das ist das Entscheidende. Ich hatte letzte Woche erzählt über unsere Richtung, wo wir hingehen. Ja, ich hatte gesagt, dass wir auf den Erden keine bleibende Stadt haben, sondern eine zukünftige Stadt haben, worauf wir uns konzentrieren und wir alles das, was wir hier auf Erden tun, damit wir einen Lohn im Himmelreich haben, sprich in der Ewigkeit ankommen und dort bleiben. Anders gesprochen, wie lebe ich denn jetzt als Bruder und Schwester in der Gemeinde? Wie lebe ich meinen Alltag, meine 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 56 Tage? Gib mal bitte einer an meine Tasche und mach das Handy aus. Das bin wahrscheinlich ich. Also, wie lebt man täglich, jede Sekunde das Leben? Und man kann sich dann entscheiden, zu sagen, ich gucke auf die Welt oder ich gucke auf Himmlische. Wir hatten in der Jüngerschaftszeit mit Gabo und Pierre auch darüber uns unterhalten, wie der Prediger das sieht. Und wenn man uns den Prediger anguckt, dann heißt der Prediger, alles ist nichtig. Alles, was auf der Erde ist, ist eitel. Das heißt, es fängt davon an, dass es das Materielle, das wir haben, das Geld und all das, sei es das Auto, den Swimmingpool, das Haus oder vielleicht auch uns Menschen, am Ende eitel ist, weil es vergänglich ist. Das, was hält, ist Gottes Wort. Das, was hält und unser Herz erwärmt, das, was er uns zuspricht. Wir Menschen sind schön, die Tiere sind schön, die Natur ist schön und ist erbaulich und ist für uns gemacht und so soll es auch sein. Gott hat das schon gesagt, aber er hat gesagt, hängt euer Herz nicht daran. Lebt so auf der Erde, als ob ihr in Christus erfüllt seid und die Materie, sage ich jetzt mal, nutzen könnt für euch, für das Schönsein und Gott zu loben. Aber es ist nicht für euch zur Erfüllung oder es ist nicht für mich zur Erfüllung. Es hilft uns nicht, wenn wir uns daran hängen. Und so können wir dann durch unser Leben gehen. So brauchen wir uns auch nicht bei Beschwerden, Sorgen und Nöte daran zu hängen, sondern zu sagen, das ist am Ende nichtig. Das heißt nicht, dass wir nicht doch ein Problem haben, was wir anpacken sollten und lösen sollten hier auf Erden, nur mit einer gewissen Gelassenheit, weil wir die Verheißung haben, auf der Ewigkeit zu leben. Warum können wir das? Warum können wir in dieser Zuversicht das machen? Und da möchte ich gerne die erste Bibelstelle vorlesen, Kolosser 1, 14 bis 19. Ich fange bei 13 an. Er hat uns, Christus hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es sei in Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte. Die Stelle in Kolosser 1, 14 bis 19 beschreibt, worin wir leben. In der Vergebung der Sünden. Wir haben eine Erlösung erhalten. Wir haben die Finsternis in Christus überwunden. Wenn du die Studie dir anschaust, die wir haben als Gemeinde über Finsternis und Licht, dann sagt es eine Veränderung, dann sagt es erst, dass ein Mensch in der Finsternis ist, ohne Gott. Und dann es einen Weg gibt zum Licht. Und dieses Licht durch Christus, das geschaffen ist. Am Anfang der Zeit kann man Gott oder Christus nur sehen, das heißt das Licht sehen, und irgendwann entscheidet man sich dann, oder haben wir uns entschieden, Licht im Licht zu wandeln, mit ihm zu wandeln. Und in diesem Licht gibt es zwei Elemente. Ein Element für mich sehr persönlich, dass meine Erlösung erfüllt worden ist. Das zweite Element, dass die Gemeinde als der Ort geschaffen worden ist in Christus, wo Christus das Haupt ist, wo Licht lebt und gelebt wird. Eigentlich gibt es auch einen dritten Bereich, der sagt, im 5 steht, Jesus Christus ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung und für alle Sichtbare und Unsichtbare. Das heißt, die gesamte Universum ist geschaffen von ihm, durch ihm hindurch. Das heißt, auch die Schöpfung, das ganze Universum, wird eines Tages neu gemacht werden. Es ist also viel größer als diese Erlösungstat ist für uns Menschen, aber sie ist viel größer. Auch unsere Erde, die so gequält ist und Schwierigkeiten und Schmerz hat, wird erlöst werden. Es gibt eine andere Stelle, die das sagt. Das Schöne dabei ist aber, dass alles von Christus kommt, alles von Christus geschaffen worden ist und durch ihn heil gemacht wird. Unsere Erlösungstat ist also noch viel größer, noch mehr als da, also seine Erlösungstat ist noch viel schöner und noch herrlicher. Und wir können uns noch mehr freuen, weil auch unsere Schöpfung befreit wird. In Vers 18 steht drin, er ist der Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Durch ihn ist alles geschaffen worden, auch wir. Und er ist der erste davon, der erste Bestandteil, dass er die Gemeinde geschaffen hat. Und das hat alles Gott gefallen. Diese Erlösungstat, die wir erleben am Kreuz, macht uns alle frei. Wir haben Fehler, wir haben Schwierigkeiten, wir haben Zeiten und Elemente und Bereiche, wo wir sagen, wir konzentrieren uns nicht auf Gott. Wo sehen wir nicht Gott? Wo wir sagen, ich ärgere mich, ich schreie oder ich schimpfe. Und Gott sagt, sei frei davon. Wir dürfen uns frei bewegen in Christus. Frei bewegen, dass wir ohne Sünde sind. Wir haben einen Heiligen Geist bekommen in der Taufe. Und der erinnert uns daran, wer wir sind, jeden Tag, Gottes Kinder. Und das können wir glauben, und das ist wahr, dass wir das glauben, dass wir Gottes Kinder sind. Wir können das auch nachfühlen, und wir können dann, weil wir das noch tiefer wahrnehmen können, auch leben. Und deswegen sind wir hier. Deswegen kämpft jeder von euch oder überlegt euch jeder von euch, wer Gott ist, jeden Tag, immer wieder und auch jeden Sonntag. Und euch ist mehr oder weniger egal, was es für einen Dreck alles noch so gibt. Ich möchte euch ermutigen, im Alltag nicht mehr so drauf zu schauen, was alles so schwierig ist, und es ist ja schwierig, sondern ein Stück weit in Christus zu wandeln und zu sagen, na, die Priorität ist das Himmlische. Und auch mit dieser, ich sag jetzt mal, Leichtigkeit zu gehen, dass man sagt, ich bin in Christus gerettet, meine Frau ist in Christus gerettet und viele andere sind gerettet und wir können mit einer Gelassenheit durch die Welt gehen, weil wir uns darauf konzentrieren. Wir brauchen uns zum Beispiel nicht aufzuregen, dass wir keine Liederbücher haben, wie ich das heute früh hatte, so ein bisschen so, ach, nicht gut kommuniziert, schlecht gemacht und dann nehme ich die Verantwortung an, weil ich es auch wusste. Es tut mir leid, dass ich euch nicht gesagt habe, dass es Liederbücher braucht. Für heute. Es hat so geklappt. Es ginge. Es war machbar. Und wir haben einige Lieder ja gesungen. Danke für Flat. Ich möchte damit sagen, dass wir eigentlich diese Schwierigkeiten, diese Befindlichkeiten nicht so groß bewerten müssen. Die Stelle sagt noch was Schönes und die sagt, dass Christus der Erste ist von der ganzen Welt. Ist der Erste. Erste, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Das heißt, wir können jemandem nachlaufen zur Stärkung. Und jetzt sagen wir, wie stark hat Christus uns geliebt? Und das wissen wir alle, haben wir gehört. Nur wenn er der Erste ist, das heißt, er dient immer noch. Er weiß, dass wir der Zweite, der Dritte, der Vierte, der Fünfte oder der Millionste sein können. Und Christus sagt, ich bin immer noch der Erste, schaut auf mich und ich liebe euch. Und er sagt ja nicht, dass ich jetzt der Erste bin und ich soll mich nur auf ihn wenden und sagen, er kümmert sich nicht drum wie einige Könige, sondern er sagt, ich kümmere mich trotzdem um dich und ich liebe dich trotzdem. Ich habe mich damals geopfert und ich opfere mich jetzt immer noch. Weil Christus lebt ja immer noch. Er ist ja immer noch der Gleiche. Von gestern, heute und in Ewigkeit. Das heißt, er bemüht sich mit seinem ganzen Leib als demütiger König, als demütiger Haupt seines Leibes, jede Zelle seines Leibes zu dienen und zu lieben. Und die, die ein bisschen gelernt haben, wie gut Zellen miteinander kommunizieren, wie viele Rezeptoren die einzelnen Zellen haben und es Hormone gibt, die den gesamten Blutkreislauf durchströmen, kann er ahnen, wie sehr Gott liebt. Und es gibt ja nicht nur ein Hormon, sondern es gibt mindestens 10 Hormone, je nach Funktion. Und Gott kümmert sich umschwimmt diese Zelle, damit diese Zelle aktiv ist und umwirbt. Und so ist es auch im Leib, dass er sagt, ich kümmere mich. Und das Element des Kümmerns ist der Heilige Geist. Das verbindende Element der Hormon vom Leib Christi ist das Heilige Geist. Wir können dann auch noch unseren Teil dazu tun. Lass uns mal in Epheser 2, 19 bis 21 lesen. Epheser 2, Vers 19 bis 21. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er baut auf dem Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinandergeführt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung im Geist Gottes. Zu einer Wohnung im Gottes, Wohnung Gottes im Geist. Wir sind nicht mehr alte Kreatur. Wir sind nicht Gäste und Fremdlinge als Gast eingeladen, sondern mittendrin im heiligen Ort Gottes, im Himmelreich, im Reich Gottes, im Haus Gottes. Das heißt, wir haben freien Zugang zu Gott. Wir können jederzeit mit ihm reden. Unser Leben, worauf wir uns basieren können und uns Sicherheit gibt, sind die Apostel des Neuen Testamentes und die Propheten des Alten Testamentes. Alle sagen über die Geschichte das Gleiche und sagen, hier wird was Neues geschaffen werden und das wird die Gemeinde sein. Das wird sein Volk sein. Das ist der Ort und Jesus Christus ist der Eckstein, was alles aufbaut. Darauf sind wir aufgebaut, darauf leben wir. Und das heißt, ineinander gefügt wächst nun dieser Bau auch. Und wir hier in Düsseldorf bauen uns auch auf durch den Heiligen Geist. Und die Art und Weise, wie wir aufbauen, soll auf der Arten der Apostel und der Propheten sein. Und wir können darin wohnen im Geist. Wir hatten in unserer Familiengruppe immer mal wieder die Diskussion, wie wir die Gemeinde Düsseldorf betrachten. Und es kam immer mal wieder so auf, dass man sagt, ja, eigentlich macht jeder sein eigenes Ding. Seine eigene Richtung, seine eigenen Planungen, seinen eigenen Weg. Ob das so stimmt, möchte ich dahingelassen sein, muss ich hinstellen. Nur einfach zur Überlegung, ist das so? Machen wir unser eigenes Ding in jedem Bereich? Können wir nicht ein wenig mehr probieren, einheitlich, gemeinschaftlich am gleichen Werk zu arbeiten? Das höre ich daraus. Wie können wir das schaffen? Wie können wir uns dahin entwickeln? Und ein Teil ist und eine Möglichkeit ist jetzt unsere Zeit, die wir von Gott bekommen haben. Wir sind, eine alte Struktur ist aufgelöst worden und das ist jetzt eine Möglichkeit, eine neue zu entwickeln. Wir waren sehr glücklich, wir hatten, sag ich mal, 10 Jahre einen ausreichend guten Gottesdienstraum, wir waren zu Hause, waren glücklich, wir hatten unsere Art. Und jetzt gibt es neue Veränderungen und dann verändert sich der Weg, wie es weitergeht. Das Bild der Amöbe fällt mir ein, die sich anpassen kann an ihre Umgebung und sich so dann der Ritze hindurch wabert, wo es Platz hat. Und so könnten wir auch auf dem Weg einen neuen Weg gehen. Deswegen haben wir als Leitung gesagt, lass uns Familiengruppen aufbauen, damit wir zentrale Orte haben, wo wir uns emotional stärken können. Und ich weiß, da sieht man immer das Ideal und sagt, das ist schon, so wäre es schön, aber da sind wir ja noch nicht. Aber wir haben einen Weg dorthin, weil Christus sagt, ich möchte in der Gemeinde zusammenleben. Wir hatten mal Christian Herbst und Micha Brück bei uns zu einem Seminar und sie haben gesagt, die Wissenschaft kümmert sich gerade darum, Bionics zu machen. Bionics heißt, sich die Natur anzugucken, was sie denn Tolles und Gutes macht und davon zu lernen. Die Spinnennetze zum Beispiel. Warum ist das Spinnennetz so stabil? Was macht es aus? Was für ein Material ist das? Und man probiert, dieses Material nachzuschaffen. Warum können Vögel fliegen? Was braucht es? Dafür sind Flugzeuge entstanden. Und diese ähnlichen Bereiche gibt es zum Beispiel auch bei den Neuronen. Oder wenn sich Kinder entwickeln von der ersten Zelle und sich eine zweite Zelle entwickelt und eine 16. und immer mehr und immer mehr. Warum entsteht ein Herz? Warum entsteht ein Magen-Darm-Trakt? Warum steht eine Leber oder eine Lunge? Warum? Weil irgendwann die Zellen aus irgendeinem Grund, ja, wahrscheinlich hat Gott das dann so reingelegt in das Genom, aus irgendeinem Grund sagt dann die Zelle, ich schütte einen speziellen Botenstoff aus. Dieser Botenstoff ist typisch fürs, ich sag jetzt mal, Herz. Und jetzt sammeln sich alle Zellen zusammen, die diesen Botenstoff haben. Welcher genau das ist, weiß ich nicht. Ja, aber so entsteht ein Herz und das Herz-Kreislauf-System. Das ist eigentlich alles Gefäßsystem. Das Gleiche passiert mit der Leber. Irgendwann sagt eine Zelle, ich bin eine Leberzelle. Und sagt, ich baue mich zur Leber zusammen. Und sie kommunizieren miteinander und finden sich dann. Ja, ist fantastisch. Und im Gehirn ist das genauso. Wenn man plötzlich Zellen, die aus dem Magen-Darm-Trakt aktiviert werden, die Hunger sind, haben den gleichen Botenstoff und geben einen gewissen Botenstoff weiter, sammeln sich zusammen, haben eine Funktion. Und je höher man kommt, haben sie unterschiedliche Bereiche. Je höher im Gehirn, meine ich jetzt. Das heißt, da gibt es in der Natur gibt es Elemente, wo man sich trifft, wo man sich zusammenfindet, die gleicher Meinung sind, gleichen Interessen haben oder eine Art haben. Jetzt kann ich natürlich sagen, das ist immer noch nicht eine biblische Aussage, sondern eine naturgegebene Aussage. Aber trotzdem vielleicht hilfreich zu sagen, warum sich denn Menschen treffen mit gleichen Interessen, mit gleichen Wünschen. Anders ausgedrückt, auch wir treffen uns Heute, weil wir das gleiche Interesse haben. Das gleiche Interesse heißt Jesus Christus. Weil wir uns daran erinnern, dass wir gerettet sind durch die Ewigkeit. Und dass wir heute sagen, ich möchte heute eine Nahrung haben für die nächste Woche, damit ich gekräftigt bin, mich zu erinnern kann, dass Jesus mein Herr ist. Ja? Und jetzt ist natürlich die Frage, einfach nur treffen macht noch keinen geistlichen Ort. Es braucht die umfassende Stärkung des Körpers, des Geistes und der Seele. Man braucht was zu essen, man braucht gut schlafen, man muss wach sein. Mehr oder weniger, manchmal kann man auch müde zur Familiengruppe kommen. Ist auch okay. Hatte ich nämlich zum Beispiel am Freitag, war aber auch schön. Und man braucht alles. Und es gibt einen, und das möchte ich einmal kurz erzählen, es gibt eine Gemeinde in Singapur, oder die Gemeinde in Singapur, hat relativ stark forciert, auch weltweit, eine Beschreibung, wie man den Gruppe machen kann. Und ich finde es faszinierend. Ich sage nicht, dass wir es machen müssen, aber ich sage nur, ich finde es toll, weil sie eine gewisse Nähe schafft. Sie haben, es gibt eine Stelle im Griechischen, die beschreibt Schemen, wo er sagt, das sind die Schemen des Teufels. Und daraus basiert er sich, es gibt verschiedene Muster, die ein Mensch hat, wie man sich verhält, und die sind nicht immer von Gott, sondern die sind auch mal von Satan angelernt. Und die muss man auch umlernen zum Göttlichen. Und er sagt, wir brauchen keine psychotherapeutische Ausbildung, sondern wir haben Gott und wir haben die Offenheit und die Ehrlichkeit, die Sanftmut und die Liebe, indem wir das besprechen können. Und sie haben sich entschieden, alle 2 Wochen in ihrer Familiengruppe, manchmal Brüder und Schwestern getrennt, manchmal zusammen, zu besprechen, was auf der Seele liegt. Was stört dich heute? Und es geht dann nicht darum zu sagen, ich löse dich, ich sag dir die Antwort auf dein Problem, sondern häufig nur zuhören. Häufig nur zu sagen, ich nehme deine Schwierigkeit, dein Ringen mit Gott mit in mein Gebetsleben und in der Gruppe. Und dann darauf zu hoffen, und zu glauben, dass Gott das wirkt und allein durch das Bekenntnis und das emotionale Wertschätzen man gestärkt wird. Die Lösung von unseren vielen Problemen und Sorgen haben wir Menschen ja nicht. In vielen Bereichen. In vielen Bereichen gibt es Hilfe und in vielen Bereichen können wir am Ende sagen, ich habe keine Lösung. Das ist zu groß für mich. Aber wir haben einen Gott, der größer ist, der all das kennt und weiß. Und deswegen möchte ich motivieren, auch damit diese Kerne noch enger werden, darüber zu reden. Und jetzt muss ich mal was sagen. Wir haben vor 20 Jahren in unserer Gemeinde etwas gelernt in der Gemeindekultur, dass wir solche Dinge nicht besprechen. Offen und ehrlich, sondern wir müssen Rat geben, Rat geben, Rat geben. Das ist mein Klischee. Ich war vor 20 Jahren noch nicht in der Gemeinde. Ja, aber wir haben nicht im Allen gelernt, so zu reden. Nach 2002 gab es ein großes Aufbrausen, dass man Probleme laut und in der Gruppe bespricht und sagt, so und so und so und das war alles falsch. Dann haben wir uns in Düsseldorf entschieden, naja, das wollen wir nicht in der Gruppe, wir machen das im Kleinen. Oder vielleicht haben wir uns auch unbewusst nicht entschieden und wir wissen gar nicht, wie wir damit umgehen. Auch nur eine Hypothese. Ich will einfach nur sagen, wir haben mit unserer persönlichen und unserer gemeindlichen Entwicklung eine Kultur gelernt. Ist die gut? Weiß ich nicht. Ist sie schlecht? Weiß ich nicht. Nur jeder geht mit Streitthemen, Offenheit, Verwundbarkeit, Verletzlichkeit anders um. Und meine These ist, hier gibt es genug Lernpotenzial. Das erlebe ich bei meiner Ehe, da ist genug, wo ich merke, so halala, jetzt muss man wieder zuhören. Hör mal wieder zu, sei sanftmütig, geduldig, auch wenn dich jetzt gerade die Tarantel sticht. Geduld, Ruhe, Sanftmut. Was ist denn eigentlich das Problem? Oder was fühlst du dich einfach? Und meistens ist es ja nur, es fühlt sich anders an, aber es ist heiße Luft. Es fühlt sich manchmal anders an, aber es ist manchmal nur heiße Luft. Wo man einfach sagt, es ist gar nicht so scharf geschossen, wie man eigentlich gedacht hat. Sondern es ist eigentlich was ganz anderes. Man muss einfach nur präsent bleiben. Das ist nur schlimm genug, schwierig genug. Manchmal nicht schlimm genug, sondern schwierig genug. Ja? Und dazu möchte ich aufrufen, zu gucken. Wir in unserer Familiengruppe müssen das auch lernen. Wie reden wir miteinander? Und wie lösen wir ein Problem? Und wir sind ganz gut und wir können es besser. Ja, und dann müssen wir offen und frei bereden, wie wir das machen. Warum komme ich auf diese Gedanken? Weil ich eine Stelle in 1. Korinther 1, 10 bis 13 gelesen habe. Und wir kennen sie im Rahmen von Studien. Und ich denke so, das ist ganz gut. Und ich möchte eigentlich in der Zukunft in unserer Gemeinde die Elefanten und die Fettnäpfchen, die wir noch alle haben, oder die noch nicht angesprochen haben, oder in die wir reintreten, lösen, damit wir freier und entspannter leben können. Weil die Erfahrung hat gezeigt, oder Studien oder anderes, ist, wenn man diese Dinge bespricht, lebt man gesünder. Silvia hat mir mal auf OTube einen Link geschickt über einen Vortrag, was passiert in einem Menschen, wenn man Probleme miteinander bespricht. Man muss nicht eine Lösung finden, nur miteinander bespricht. Und dann gibt es Oxytocin, das Bindungshormon. Babys kennen das aus der Schwangerschaft, kriegen es ausgeschüttet, wenn sie von der Mutter was zu trinken und zu essen kriegen. Das funktioniert auch in der Kommunikation. Dieser Botenstoff ist ein Botenstoff, der den gesamten Körper durchdringt. Und das fängt dann an, wenn man miteinander redet. Du Bruder, ich muss mal mit dir reden. Oder hey, komm, lass uns mal treffen, lass uns mal das besprechen. Dann wird OT ausgeschüttet, man hat Verbindung. Und das wirkt auf den Herzkreislauf, auf die Lunge, auf alles, weil das sehr, sehr, sehr viele Zellen haben. Das heißt, der Herzfrequenz wird niedriger, die Atemfrequenz wird niedriger, der Stressfaktor wird niedriger, man kriegt ein Glücksgefühl. Das ist eine positive Belohnung. Das Gehirn sagt, schön. Dieses Gespräch war toll. Das kennt er. Wenn ihr euch getroffen habt, verbunden habt, dann sagt er, das war toll. Gott hat sich einen Körper geschaffen und gesagt, ich unterstütze das durch OT. Eine Ermutigung dazu. 1. Korinther 1, 10 bis 13. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet und lasst keine Spaltungen unter euch sein, sondern haltet einander fest in einem Sinn und in einer Meinung. Denn es ist mir bekannt geworden über euch, liebe Brüder, durch die Leute der Chloe, dass Streit unter euch ist. Ich meine aber dies, dass unter euch der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere, ich zu Apollos. Der dritte, ich zu Kephas. Der vierte, ich zu Christus. Wie? Ist Christus etwa zerteilt? Ist denn Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Nein, es gibt einen Leib, wir sind durch einen in Christus. Christus hat gesagt, ich bin der Erste. Und durch ihn, er macht die Gemeinde. Man kann, ein Apollos ist sicherlich sehr weise und klug und hat viel erlebt. Und da ist sicherlich viel Autorität. Der Kephas, auf dem ist die Gemeinde gebaut, der Petrus, er ist zu den Aposteln gezählt. Aber es gehört dazu, dass man einen Sinn hat, eine Meinung. Und jetzt kommt der schöne Begriff Einheit. Jetzt nochmal eine Herausforderung über das Gedankengut Einheit. Ich mag den Begriff nicht. Warum mag ich den Begriff nicht? Einheit, komm, lass uns einig sein. Ein Sinn, ein Gedanke, eine Wertschätzung. Und die Wahrheit ist, ja, wo ist man denn einig? Ja, im wenigsten Fällen. Wir erleben das bei Jamaika momentan. Die vier kriegen das nicht hin, Einheit zu kriegen. Warum nicht? Das weiß ich nicht. Es sind viele Fragen. Aber sie müssen viel diskutieren. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, wo Einheit entsteht. Einheit ist nicht unbedingt was, was sofort runterfällt und sagt, so jetzt haben wir Einheit, weil wir in Christus sind. Wir haben eine gewisse Einheit, weil wir die Kernglaubensgründe gleich haben und sagen, Jesus ist unser Herr, wir sind gerettet durch die Kreuzigung und die Auferstehung und diverse andere Kernglauben. Aber in den vielen anderen muss dann Einheit geschaffen werden durch Gespräche, durch Missverständnisse zu lösen, durch diese OT-Produktion, weil wir miteinander reden, was ist denn wirklich, wie du fühlst. Und dann kommt man dazu, ja, man muss sich eigentlich als Fremdling akzeptieren, als anderer denkender Mensch und sagen, ich akzeptiere dich nicht nur, sondern ich schätze dich auch wert. Anders ausgedrückt, vielleicht braucht es nicht unbedingt immer Freundschaft, aber ernsthafte brüderliche und schwesterliche Liebe. Und das muss man auch lernen. Jetzt möchte ich auch wieder nicht den Maßstab so ins Unendliche heben und sagen, Jonathan und David sollen nicht das Vorbild sein. Aber ich meine, es braucht eine Verbindung, in der man arbeiten muss und kann. Und wir können jetzt die Situation, die wir haben, miteinander lösen. Wir tragen ja alle unseren Rucksack. Für einige ist er 1 Kilo schwer, für den anderen ist es 20 Kilo schwer. Wir tragen ihn mit, lass uns den zusammentragen. Lass uns Wege und Möglichkeiten finden, das zu machen. Egal wie viel wir selbst haben. Vielleicht können wir uns ja trotzdem zusammen Zeit nehmen und das Gleiche machen. Einen Strohstern basteln, während andere Weihnachtsgeschenke zusammen machen. Vielleicht kriegt man das doch irgendwie hin, um sich dann zu verbinden. Das soll heute ein Anfang sein, daran zu erinnern, dass die Gemeinde von Christus geschaffen worden ist und das zentrale Licht ist für die Welt innerhalb der Finsternis, in der wir leben. Und das ist das zentrale Element der Gemeinde, ist eine Einheit, ist Liebe untereinander, ein Miteinander, was die Welt nicht kennt. Ich möchte euch antreiben dahin. Ich möchte euch nicht sagen, dass ihr nicht dabei seid. Wir sind schon weit. Wir können aber trotzdem durch den Botenschaft Heiligen Geist mehr und enger zusammenrücken, als wir glauben. Und mein persönlicher Glaube ist, und das müsst ihr nicht mitfolgen, ist, dass Gott momentan die Zeit nutzt, das zu schaffen. Wo er sagt, ich liebe euch, lasst uns miteinander zusammen sein und Gott dienen. In dem Sinne sind wir befreit und gerettet durch die Taufe, sind wir gestorben und gekreuzigt in Christus sozusagen und können als Dankeschön Brot und Wein zu uns nehmen und sagen, danke Gott, dass wir in dir geschaffen sind. Ich würde ganz gerne noch beten. Lieber großer Gott, mächtiger Gott, vielen Dank, dass wir deine Güte haben dürfen, dass wir in deiner Güte leben dürfen. Danke, dass du diese Erlösungstat getan hast und dass wir frei sein dürfen, dass wir uns keine Sorgen machen müssen und sagen, wir können nur sagen, Christus, du bist unser Herr und lass uns lachen und Freude haben, egal wie schwer es ist. Bitte nimm die Last, die einzelne Geschwister heute haben, auf dich und befreie sie, gib ihnen ihren Weg in dir. Was auch immer es braucht dazu, bitte segne alle von uns dein Leib, damit wir wachsen zu dir hin. Danke dir für Brot und Wein, dass wir uns daran erinnern können, dass wir befreit sind und das jeden Tag erneut tun dürfen. Amen. Amen.